Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen zu Zollcast Folge 205 vom 19.28.26. Wir nehmen wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube auf. Und diesmal ist die Konstellation ein bisschen anders als sonst. Ich stelle heute die Fragen. Wir machen nämlich ein Interview im Rahmen des Lurch-Projektes. Das ist das zweite Interview, diesmal nicht im Wald, sondern diesmal so ein bisschen in der Versuchshalle, im Technikum. Vielleicht gehen wir auch nochmal aufs Feld virtuell. Mit mir zugeschaltet sind heute Klaus Haslauer und Anna Komnenakis. Ich musste den Nachnamen nochmal nachschauen. Der hat sich nämlich kürzlich geändert. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Servus.
Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, wollte ich nochmal kurz das Lurch-Projekt vorstellen. Wir hatten ja schon eine Folge aufgenommen dazu. Generell ist das ein relativ großes Verbundprojekt zur nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung. Es ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und es gibt insgesamt 10 Teilprojekte. Der Startschuss, der war schon lange her, im März 2023. Und tatsächlich hat ja auch schon die offizielle Abschlussveranstaltung stattgefunden, dieses Jahr im Frühjahr. Es gab so ein paar Verlängerungen, wie ich herausgefunden habe, für einzelne Projekte und unter anderem das PF Clean Projekt läuft jetzt noch bis Ende August und darum soll es auch heute gehen im Interview PF Clean. Wie schon der Name so ein bisschen verrät, geht es um die Schadstoffklasse der PFAS. Die sind ja in aller Munde. Es bietet auch manchmal ein bisschen Grund für Panik. Der eine oder die andere haben vielleicht schon gehört, wir haben es alle im Blut, aber jetzt schauen wir uns das mal genauer an, wie man die wirklich sanieren kann im Rahmen des PF Clean Projektes. Und dazu gibt es mehrere Zusammenarbeiten von verschiedenen Forschungseinrichtungen, aber auch mit Unternehmen und Behörden. Das heißt, das Projektteam ist relativ breit aufgestellt und die Projektkoordination, die sitzt an der Uni in Stuttgart, weshalb wir heute auch mit Klaus und Anna reden. Die sind nämlich an der Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung angesiedelt. Das steht kurz für VEGAS. Und warum wir uns heute auch nicht siezen müssen, das ist dem einen oder der anderen HörerInnen vom Zollcast vielleicht auch schon bewusst. Da habe ich in alten Folgen schon mal drüber geredet. Ich habe da nämlich selber mal gearbeitet, nicht im Projekt PF Clean, aber in einem anderen Forschungsvorhaben. Das heißt, wir sind uns auch schon mal vorher über den Weg gelaufen und uns gut bekannt. So, bevor wir jetzt mal ins Projekt tiefer einsteigen, wollte ich euch erstmal noch den Rahmen geben, um euch kurz vorzustellen. Wie seid ihr eigentlich zur Grundwassersanierung gekommen? Was habt ihr bis jetzt in dem Bereich an Erfahrung gesammelt? Und was macht ihr gerade? Wir können ja mal mit Klaus anfangen.
Also ich bin seit 2019, also quasi mit Corona, zu VEGAS gekommen. Ich hatte davor, würde ich sagen, einen breit gefächerten Einblick in verschiedene Aspekte der Hydrogeologie. Ich hatte mich in der Masterarbeit mit Nitrat beschäftigt und wie man so Best Management Practices auswertet und nachhaltig unter den Grenzwerten bleibt. Ich hatte mich mit Geostatistik eine Weile in meiner Dissertation beschäftigt, also wie Heterogenitäten in Grundwasserleitern zu unterschiedlichen Stofftransport, Ausbreitungsverhalten führen, hat mich dann auch noch eine Weile mit integrierter hydrogeologischer Modellierung auch auf größerer Skala beschäftigt. Da war dann zum Beispiel auch ein Auswuchs von meiner Doktorarbeit, ist an mehreren Landesämtern in Deutschland zur Beurteilung der Grundwasserqualität auf sehr großer regionaler Ebene in Verwendung. Genau, und bin dann zu VEGAS gekommen. Ich habe Umweltschutztechnik studiert, da würde ich vielleicht an die Zuhörer appellieren. Also das hatte ich nicht lange Hand geplant, sondern das war, weil ich mich mit einem Freund begleitet habe, der unbedingt in Stuttgart Bauingenieurwesen studieren wollte und habe da die Fachschaft Umweltschutztechnik und die Leute der Fachschaft kennengelernt und fand es dann sehr sinnvoll. Damals war Stuttgart noch eines der wenigen Unis, die eine Umwelt und Ingenieur kombiniert hatten. Mittlerweile gibt es das öfter, aber immer noch bin ich der Meinung, dass Stuttgart sehr breit aufgestellt ist, gerade was Umweltingenieurthemen und umweltwissenschaftliche Themen verbindet, auch im Bachelorstudium. Ich war dann auch noch eine Weile nicht in Stuttgart und bin eben seit einer Weile wieder da.
Genau, und jetzt bist du ja der wissenschaftliche Leiter von WEGAS, auch schon eine ganze Weile. Wann hast du angefangen als Leitung?
Ich bin 2019 zu WEGAS gekommen.
Genau, und seitdem gibt es schon einige Projekte mit PFAS und anderweitigen Forschungsthemen, die du vorangebracht hast. Anna, du hast ja jetzt auch Umweltschutztechnik studiert. Wie bist du denn letzten Endes bei WEGAS gelandet?
Ja, also bei mir ist die Story ein bisschen kürzer, aber also der Umweltbereich oder Umweltschutz hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ich habe aber erstmal im Bachelor noch Umweltwissenschaften studiert. Das ist ein bisschen mehr in die naturwissenschaftliche Richtung und weniger die Ingenieursrichtung. Habe das dann aber quasi so ein bisschen vermisst und bin deswegen dann beim Master eben zu Umweltschutztechnik gewechselt, wie der Klaus schon meinte. Das ist halt sehr breit aufgestellt. Also man kann sich da sehr gut entweder generalistisch quasi studieren oder sich halt fokussieren auf gewisse Themen, was bei mir dann eigentlich so die Wasserreinigung oder Abwasserreinigung war. Und da gab es tatsächlich dann halt eine Vorlesung bei WEGAS, Grundwasser- und Bodensanierung. Und ich hatte eigentlich mit dem Thema davor noch gar nichts am Hut, aber dachte mir, okay, das klingt interessant. Und ich fand es dann eigentlich tatsächlich so spannend, wie man über unterschiedliche biologische, chemische, physikalische Methoden quasi Schadstoffe wieder aus dem Boden und Grundwasser rausbekommt, dass ich eben gefragt habe, ob ich da eine Masterarbeit machen kann. Da ging es dann um den mikrobiellen Abbau von TCE, was du ja weißt, weil das war ja dein Projekt.
Genau, da haben wir uns überschnitten.
Da haben wir uns kurzzeitig überschnitten, genau. Und ich bin dann eigentlich direkt nach der Masterarbeit geblieben. Thematisch bin ich dann eben zu PFAS gewechselt. Also jetzt geht's bei mir um die thermische PFAS-Sanierung.
Ja, ich finde es immer spannend zu hören, wie Leute da gelandet sind, wo sie jetzt sind. Und klar, dann gibt es vielleicht einen sozialen Anstoß. Der eine geht an die Uni in Stuttgart, um dort irgendwie Bauingenieurwesen zu studieren. Und ich fand es immer ganz interessant. Ich habe ja technischer Umweltschutz studiert in Berlin. Das ist ja so die andere Kombination des Studiengangs. Und der Studiengang in Stuttgart hat klar eine längere Tradition und ist super aufgestellt, aber kombiniert so ähnliche Fachbereiche wie in Berlin. Jetzt haben wir ganz viel über WEGAS geredet. Das ist nicht die Stadt in den USA, sondern die Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung. Was macht WEGAS? Was macht es besonders im Bereich der Altlastensanierung? Bitte gib doch mal einen kurzen Überblick.
Ja, gerne. Also wir sind ein Institut an der Uni Stuttgart und deswegen betreiben wir Forschung und Lehre. Die Anna hat es ja auch schon angesprochen, also für Bauingenieurwesen, für Umweltschutztechnik und für einen internationalen Studiengang, der heißt Water Resources Engineering and Management. Das sind so die Hauptquellen für unsere Studierenden. Auch noch, es gibt in Stuttgart eine kleine Besonderheit, Simulation Technology ist ein eigener Studiengang. Gerade wenn es die Verbindung mit Simulationen zu den Experimenten geht, haben wir da einige interessante Schnittstellen. Und das heißt, wir erforschen grundlegend, auch Grundlagenforschung, das Verhalten, wie Wasser im Boden fließt, also im Untergrund ganz allgemein, und wie damit zusammen Wärme und Stoffe sich ausbreiten. Also Stoffe können alle Arten von Schadstoffen sein. Wärme ist auch irgendwie ein Stoff. Also wir behandeln die Festphase, die Flüssigphase, also Wasser und was im Wasser gelöst ist und die Gasphase im Untergrund. Und darauf aufbauend entwickeln wir Methoden weiter, um Schadstoffe aus dem Untergrund auszuschleusen. Gerade da hat auch, also wir kommen ja nachher noch auf die thermische Sanierung, aber das ist so ein Steckenpferd von WEGAS. WEGAS gibt es jetzt 31 Jahre lang. Auch für schon früher, also für Nicht-PFAS haben wir da auch schon einige, würde ich sagen, ganz auch vor meiner Zeit schon Erfolge gehabt. Was WEGAS ein bisschen einzigartig macht, ist, dass wir so ein Brückenglied sind zwischen Labor, also dem Reagenzglas und dem Feld, also der Natur draußen. Dadurch, dass wir bei uns im Technikum relativ große Infrastruktur, also Behälter haben, die sind 9x6x4 Meter groß, in denen man also auch Heterogenitäten abbilden kann. Und allgemein haben wir bei unserem Technikum die Möglichkeit, unter sehr kontrollierten Bedingungen zu arbeiten. Das heißt, wir können die Fließverhältnisse vom Wasser im Boden einstellen und wir können auch sehr definiert Schadstoffe in unsere Experimente eingeben. Das ist ja das, was man in der Natur dann oft nicht mehr weiß, wie viel wurde denn da überhaupt aufgebracht. Und deswegen können wir da sehr, sehr gut und sehr genau und mit weniger, also im Prinzip leichter als in der Natur, mehr messen. Das ist relativ angenehm. Und das dient also hauptsächlich dem Prozessverständnis. Und wenn wir das Prozessverständnis verbessert haben, dann können wir das auch in mathematische Modelle geben und damit auch Auslegungen von Sanierungen verbessern. Also zum Beispiel, wie viel Heizelemente brauchen wir an einem Standort. Und wir können dann eventuell auch über Zeiträume, die länger sind, als die unsere Versuche im Technikum dauern, Aussagen treffen oder auch auf andere Materialeigenschaften oder andere Standortdaten übertragen. Und wir beschäftigen uns grundsätzlich eigentlich mit allen Schadstoffen, aber PFAS ist schon seit einer Weile, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, so ein Hauptthema.
Und ich denke, es ist nochmal wichtig, den Maßstab so ein bisschen hervorzuheben von Vegas. Das ist wirklich eine Versuchshalle. Da kann man sich regelmäßig drin verlieren. Und es gibt auch mehrere Etagen. Meine Versuche zum Beispiel, die waren so 3000 Liter Behälter. Die wurden auch extra dafür angefertigt. Also es gibt auch noch eine Werkstatt im Hintergrund, wo man dann auch einfach hingehen kann, Ideen mit denen teilen kann und dann wird alles so ein bisschen maßgeschneidert gefertigt. Also es sind ganz andere Maßstäbe, wie man die vielleicht sonst so kennt, wenn man im Labor ein paar Reagenzgläser zusammenmischt. Und das ist wirklich im Technikum alles.
Genau, und wir haben auch Möglichkeiten zum Beispiel, dass größere Volumina, also ein LKW kann zu uns kommen und wir haben einen Kran und Bagger, dass das Material gehandelt werden kann.
Genau, und es ist schon sehr cool, weil, wie du auch schon angesprochen hast, es bietet halt trotzdem noch den Rahmen, dass man wirklich unter definierten Bedingungen sich Sachen anschauen kann, aber eben in einem größeren Maßstab. Weil klar, wenn man im Labor jetzt bei 30 Milliliter eine Reaktion simuliert, dann hat das ja viele Effekte. Also im Technikum gibt es dann auch nochmal ganz andere Nebenwirkungen und auch Reaktionen, die sich da hervortun. Das heißt, wir können halt einfach besser die Wirklichkeit abbilden. Ich sag schon wieder wir. Ich muss ja sagen, ihr könnt.
Ja, und der Vorteil ist natürlich auch, dass wir ja noch das eigene Analyselabor mit dabei haben. Also wo dann ja quasi auch direkt die Umweltanalytiker bei der Projektplanung mit dabei sind, dass man direkt auch planen kann, hey, was können wir wie analysieren? Also ich finde das cool, dass das alles eben kombiniert ist und man nicht erst die Proben irgendwo hinschicken muss und ewig warten muss, bis dann mal Ergebnisse vom Labor kommen. Also das ist praktisch, dass wir hier Werkstatt, Versuchshalle und Labor alles unter einem Hut haben.
Auf jeden Fall, da kann man sich auch einfach leichter austauschen und muss nicht noch irgendwie Proben verschicken und kann die ganze Methodik ein bisschen genauer abstimmen. Jetzt haben wir ja schon mal angeteasert, es geht heute in der Folge um PFAS. Da hat sich ja vor allem Vegas auch schon ein ganz gutes Standbein aufgebaut. Und jetzt nochmal alle HörerInnen hier im Podcast so ein bisschen, um alle abzuholen. Wir haben schon ein paar Folgen über PFAS gemacht. Das heißt, wenn ihr euch nochmal genauer was anhören wollt, dann könnt ihr gerne auf unsere vorherigen Folgen zurückgreifen. Aber wir können ja hier nochmal einen kurzen Umriss geben. Warum ist jetzt PFAS als Stoffgruppe eigentlich so besorgniserregend?
Ja, also PFAS sind eben, also die haben immer eine Verbindung von Kohlenstoff und Fluor und diese Kohlenstoff-Fluor-Verbindung ist eben extrem stabil, was dann eben bedeutet, dass diese Stoffe in der Natur nicht wirklich von alleine abbauen. Es gibt vielleicht solche Vorläufersubstanzen, die dann sehr groß sind und daraus entstehen dann vielleicht auch in der Natur kleinere PFAS, aber sie bauen sich halt nicht komplett ab, sodass man sich das mal mineralisieren würde. Und dadurch, dass die eben so stabil sind, können sie dann eben auch sehr lange in der Natur existieren und sich dann über Luft oder Wasser auch sehr weit ausbreiten. Also man findet sie ja mittlerweile eigentlich überall, nicht nur um Fabriken oder sowas jetzt herum, sondern zum Beispiel Eisbärenfett ist, glaube ich, so ein Klassiker, der dann immer genannt wird, dass man das da schon gefunden hat. Oder ich glaube, neulich kam auch mal, dass an der deutschen Nordseeküste im Meeresschaum quasi PFAS gefunden wurden. Dann wurden Leute gewarnt, bitte mit dem Meeresschaum nicht irgendwie zu spielen oder sowas. Also sie sind mittlerweile eigentlich überall. Du hast ja vorhin auch mal erwähnt, so im menschlichen Blut konnte man die auch schon nachweisen. Das liegt eben gerade auch daran, dass sie bioakkumulieren. Also sie sammeln sich in Körpern von Organismen an. Und je weiter oben man an der Nahrungskette steht, und der Mensch steht da eben sehr weit oben, desto mehr PFAS kann sich quasi dann eben auch im Körper ansammeln. Und das ist eben besorgniserregend, weil PFAS mit vielen gesundheitlichen Gefahren in Verbindung gebracht werden. Also sie können krebserregend sein, sie können die Fruchtbarkeit verringern oder sich auf das ungeborene Kind im Körper der Mutter auswirken. Es kann auch zu Hormonstörungen führen. Also da gibt es eine ganze Liste. Insbesondere ist aber eben auch gefährlich, dass PFAS, das ist ja nicht ein Stoff, sondern es ist ja eine ganze Gruppe an Stoffen. Und bei ganz vielen dieser Stoffe wurden eben noch gar keine toxikologischen Eigenschaften ausreichend untersucht. Das heißt, da sind unter Umständen auch noch ganz viele Stoffe, wo wir gar nicht genau wissen, was sie denn eigentlich tun. Wir wissen aber eben bei denen, die untersucht wurden, dass sie eben, die ganzen Effekte, die ich aufgezählt habe, krebserregend, Hormonstörungen und so weiter, dass sie das eben auswirken können.
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum sind die PFAS eigentlich als Stoffgruppe so weit verbreitet in der Umwelt? Also was macht sie denn nützlich und wo kann man sie denn finden? Also wie kommen wir mit ihnen im Alltag auch so ein bisschen in Berührung?
Ja, also PFAS sind für die Industrie im Endeffekt sehr nützlich. Das ist eben auch der Grund, warum sie so oft eingesetzt werden. Diese Stabilität, die verhindert, dass sie sich in der Natur abbaut, ist natürlich eine Eigenschaft, die man sich also für Produkte eigentlich ja sehr oft wünscht, dass die gegen Hitze beständig sind, dass die chemisch beständig sind. Und außerdem sind PFAS eben auch noch Wasser-, Fett- und schmutzabweisend, was sie eben sehr vielseitig anwendbar macht. Also gerade als Beschichtungen tauchen sie sehr oft auf. In Regenjacken zum Beispiel, da ist es ja super, wenn was wasser- und schmutzabweisend ist. Da kann man eben mittlerweile auch schon ein bisschen drauf achten. Manchmal gibt es explizit Marken, die dann sagen, ja, wir machen ohne PFAS. Aber auch sonst der Klassiker ist, dass es zum Beispiel in Essensverpackungen, diese To-Go-Boxen, wo man ja quasi nicht will, dass das irgendwie, wenn das ein bisschen wässrig oder ölig ist, das Essen, dass da dann die Verpackung aufweicht. Also will man natürlich, dass es wasser- und fettabweisend ist. Also kann man es mit PFAS beschichten. Ich glaube, der Klassiker sind auch Küchenutensilien mit Teflon. Also das sind so die Sachen, wo ich sagen würde, da kommt jetzt so der normale Bürger mit in Kontakt. Aber sie werden zum Beispiel auch in Pflanzenschutzmitteln, in der Papierindustrie oder in Feuerlöschschäumen eben, da kommen sie auch zum Einsatz. Und ja, dann gibt es unterschiedliche Wege, wie das dann in die Umwelt gelangen kann. Zum einen natürlich in der Produktion, wo es dann in der Abluft oder auch im Abwasser PFAS-haltige Stoffe drin sein können, die dadurch in die Natur kommen. Oder diese ganzen Produkte, die ich vorhin aufgezählt habe, die landen ja auch irgendwann, braucht man die Regenjacke nicht mehr, irgendwann landet es halt im Müll. Dann kann sich das auch zersetzen und so setzt man dann eben auch wieder PFAS in die Umwelt frei.
Ja, jetzt ist es ja gerade Fluch und Segen zugleich. Gerade die nützlichen Eigenschaften fallen uns ja nachträglich oft auf die Füße. Also die Frage ist jetzt, was macht PFAS eigentlich zur großen Herausforderung, gerade hinsichtlich der Sanierung? Also warum kann man da nicht eigentlich größtenteils schon bekannte Sanierungsmethoden anwenden? Was sind da so die größten Herausforderungen?
Also eine sehr große Herausforderung ist, wie gesagt, dass PFAS eben eine Gruppe an Stoffen ist und es gibt da ganz viele PFAS-Substanzen und die können sich sehr unterschiedlich verhalten. Also manche lösen sich gut in Wasser, andere nicht. Manche sind flüchtig, gehen schnell in die Luft, andere haften eher im Boden. Und es ist eben auch sehr schwierig, die ganz gezielt chemisch zu bestimmen. Also wir können aktuell nach meinem Wissensstand weniger als 100 dieser PFAS-Substanzen explizit chemisch bestimmen. Es gibt aber Tausende bis Millionen, je nachdem, wie man PFAS definiert, die Gruppe. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere tausend Stoffe. Und es ist dementsprechend sehr schwierig zu überprüfen, auch wie erfolgreich ist denn eine Sanierung, wenn man gar nicht alles messen kann. Und wenn manche eben sehr gut adsorbieren und andere sehr flüchtig sind, dann braucht man im Endeffekt eigentlich zwei unterschiedliche Methoden, obwohl es vielleicht dieselbe Schadensquelle ist. Und zudem kommt dann eben noch die Stabilität der PFAS, was es eben extrem schwierig macht, die auch komplett zu zerstören. Das ist ja echt der Sinn einer Sanierung, die Schadstoffe nicht nur irgendwo anders hinzuverlagern, sondern wirklich zu zerstören. Und das ist eben bei den PFAS sehr schwierig zu erreichen. Also mit sehr hohen Temperaturen kann man das schon schaffen. Aber auch gefährlich ist es hier, wenn man den Abbauprozess in Anführungszeichen nur loskickt, aber er nicht vollständig ist. Dann können quasi aus den PFAS auch, die können sich umwandeln in kürzere, aber genauso schädliche PFAS. Und dann hat man im Endeffekt das Problem nicht gelöst, sondern man hat es vielleicht nur woanders hin verlagert. Aber man hat sie eben nicht komplett abgebaut.
Okay, ja, das ist halt einfach ein sehr komplexes Thema. Es gibt Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen. Dadurch, dass man gerade so viele unterschiedliche Verbindungen auch hat in der Stoffgruppe. Die Analytik wird ja immer weiter vorangetrieben, aber natürlich braucht es viel Zeit und Forschungsbedarf und auch gute Messinstrumente, um wirklich dann die einzelnen PFAS-Verbindungen nachweisen zu können. Jetzt im Projekt PF Clean konkret geht es ja darum, weitere Sanierungsverfahren zu entwickeln und auch vielleicht schon bekannte Sanierungsverfahren so ein bisschen anzupassen auf die Sanierung mit PFAS. Bei Vegas laufen ja jetzt verschiedene Sanierungsverfahren, die ihr euch genauer angeschaut habt in dem Projekt. Könnt ihr da mal einen groben Überblick geben, welche verschiedenen Verfahren ihr euch angeschaut habt?
Gerne. Also PF Clean ist... Das Ziel von PF Clean ist, einen modularen Baukasten bestehend aus vier Technologien zu entwickeln zur Ausschleusung von PFAS aus dem Untergrund. Und Untergrund bedeutet jetzt da sowohl Boden, also ungesättigte Zone, als auch aus dem Grundwasser. Wir sind, du hast es vorhin schon angedeutet, Katrin, relativ breit aufgestellt. Wir haben sowohl Partner in Forschungseinrichtungen, das ist die Uni Tübingen und das TZW in Karlsruhe. Beide eher auf der chemischen Analytik und auch Firmen aus dem Bereich Ingenieurbüros und Umweltsanierung, also Geiger, Arcadis und Sachs & Klee, damit wir den direkten Draht zur Anwendung haben und eben, weil wir auch direkt im Projekt an zwei Pilotstandorten arbeiten, an denen auch die Firmenpartner sehr aktiv mit beteiligt sind. Und die Schadensquellen, die wir uns anschauen, sind auch zwei Typen, also zum einen PFAS, die aus Feuerlöschschäumen kommen. Feuerlöschschäumen werden typischerweise im Englisch AFFF abgekürzt. Das ist an einem Standort in Reilingen in der Nähe von Heidelberg. Das heißt, da hat mal ein Lager von Matratzen gebrannt und dort wurde so viel Schaum beim Löschen eingesetzt, dass der über die Straße geflossen ist und sich dann in einem kleinen Graben aufgesammelt hat und dort versickert ist. Und das ist also die Schadensquelle. Das ist relativ nah am Grundwasser. Da ist der Grundwasserspiegel 1-2 Meter tief. Und wir sind an einem sehr großen PFAS-Schaden im Rheintal, an einem Standort in der Nähe von Hügelsheim bei Rastatt. In dem wurden Schlämme oder Komposte aus der Papierindustrie auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht, was zunächst ja eigentlich eine gute Idee ist, weil in der Papierindustrie da hat man so die romantische Vorstellung, dass das hauptsächlich eine holzverarbeitende Industrie ist. Also da sind auch Kohlenstofffasern drin, aber es ist tatsächlich leider auch ein großer Anteil an Chemikalien oder Chemieindustrie bei der Papierindustrie beteiligt. Also war leider nicht nur reines C, sondern eben CF-Verbindungen, die da sehr heterogen auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht wurden. Heterogen bedeutet in dem Fall, es gibt einen Acker, der ist, an dem sind jetzt, also gute 15 Jahre nachdem der aufgebracht wurde, immer noch sehr hohe PFAS-Konzentrationen im Boden oder direkt nebendran ist vielleicht ein Schlag, ein Feld, in dem damals der Landwirt eben keinen solchen aus der Papierindustrie stammende Materialien aufgebracht hat. der ist jetzt sauber. Aber so, das führt zu verschiedenen Problemen. Und die ganze belastete, momentan bekannte Fläche sind halt über 1200 Hektar, die jetzt belastet sind. Und das ist natürlich speziell schade, weil der Rheintal-Aquifer ist einer der produktivsten Aquifere, die es in Deutschland gibt. Also der Schotter von der Rheinebene bildet einen mehreren Zehner bis zu 100 Meter mächtigen Aquifer, der auch für Privathaushalte zur Wasserversorgung benutzt wurde, zur Bewässerung, auch zur landwirtschaftlichen Bewässerung, was jetzt leider nur noch kaum mehr möglich ist. Genau, und also jetzt an diesen zwei Standorten und bei uns im Labor entwickeln wir also vier Technologien weiter. Drei sind relativ nah an der Anwendung und eine ist nicht so ganz nah an der Anwendung. Das eine ist in die Immobilisierung. Da versuchen wir, PFAS relativ oberflächennah festzuhalten. Ich sagte ja schon, die Anna hat es auch schon gesagt, also die Halbwertszeiten von PFAS sind sehr lang. Also vor 15 Jahren ungefähr wurde das aufgebracht, 15, 20 Jahren, und wir haben immer noch den Großteil, also wahrscheinlich mehr als 90-95%. Wir haben uns das in Hügelsheim und Reilingen angeschaut, also sehr, sehr hohe Masse ist immer noch in den obersten wenigen Zentimetern. Das liegt unter anderem daran an den langen Kettenlängen. Wir versuchen, dass diese hohen Konzentrationen eben nicht ins Grundwasser gelangen, und das machen wir dadurch, dass wir Sorptionsmittel, also Mittel in den Boden einmischen, an denen sich die PFAS langfristig festhalten können. Und wir machen das auch noch so, dass die Landwirtschaft kontinuierlich weiterhin betrieben werden kann. Zum Beispiel wird auf unserem Pilotstandort letztes Jahr wurde da zum Beispiel Saatmais angebaut. Das ist Mais, den man nicht zum Verzehr oder für die Tiere verwendet, sondern Saatgut für nächstes Jahr. Und deswegen war das Management, also wir haben diese Sorptionsmittel auch unterhalb der humusreichen, für die Landwirtschaft wichtigen Schicht eingebracht, sodass die Landwirtschaft weiterhin betrieben werden kann. Und wir haben das untersucht und wir sind eigentlich sehr zufrieden, dass die Konzentrationen und der Massenstrom massiv reduziert werden konnten. Und wir sind weiterhin dabei, das zu beobachten, gerade dass wir für die Langzeitstabilität da Aussagen treffen können.
Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was ihr genau in den Boden eingebracht habt, um die Sorption zu fördern? Nur noch mal für die HörerInnen zum Abholen.
Also genau, wir haben Pulveraktivkohle verwendet und es gibt sehr viele verschiedene Aktivkohlen. Also auch die Auswahl der Aktivkohle war Teil vom Projekt. Das ist also, Aktivkohlen können aus verschiedenen Materialien bestehen, Steinkohle, regenerative Materialien, also gibt es zum Beispiel Kokosnussfasern oder Mischungen daraus. Es gibt auch kommerziell verfügbare Produkte, die haben wir also auf unserer Vorerfahrung und auch im PF Clean Projekt getestet. Auch wie viel man da zugeben muss, haben wir getestet, und wir haben das also so gemacht, dass wir und relativ sicher sein können, dass es lang funktioniert, auch aus unserer Vorerfahrung. Und das heißt, dass wir gute drei Größenordnungen mehr Aktivkohle eingemischt haben, als wir im schlimmsten Fall aufgrund unseren Messungen ausgehen, was PFAS vorhanden sein könnte. Und es ist noch relativ oberflächennah. Das heißt, im allerschlimmsten Fall, ich gehe davon aus, aber wenn in Jahren rauskommt, dass wir das je wieder ausbuddeln müssten, dann könnte man das auch wieder ausbuddeln, und man könnte es aufgrund der Dichteunterschiede wahrscheinlich auch recht einfach wieder trennen. Also das geht. Es ist in Deutschland, habe ich den Eindruck, noch relativ ungewöhnlich, Aktivkohle in die Umwelt einzumischen. Aber es gibt durchaus auch Länder, also zum Beispiel in Australien wird es schon sehr, sehr relativ oft verwendet. Der Vorteil ist eben, dass wir sicher ist, wo wir die PFAS-Masse belassen und dadurch den Massenstrom, der ins Grundwasser kommt, abschneidet.
Aktivkohle ist ja, das kennen vielleicht ein paar HörerInnen bereits über andere Zollcast-Folgen oder einen ähnlichen Kontext. Also Aktivkohle ist halt dafür bekannt, dass es eine sehr hohe reaktive Oberfläche hat. Das heißt, es bindet gerne an andere chemische Verbindungen. Und da ist es gerade von Vorteil für PFAS einfach, dass es so immobilisiert wird im Boden und nicht weiter ausgewaschen werden kann ins Grundwasser. Oder vielleicht auch durch eventuelle Pflanzen, wenn man sie anbaut, dass es dadurch dann eben nicht mehr aufgenommen werden kann und eben in der Fläche bleibt und sich nicht verlagert. Rastatt ist mir auch immer noch ein Begriff von damals, als ich bei Vegas gearbeitet habe. Da hieß es immer, wir sind jetzt in Rastatt in Hügelsheim und bringen hier Aktivkohle aus oder machen das Monitoring. Ja, das bringt alte Erinnerungen hoch.
Ja, das, also Monitoring ist auch ganz wichtig. Also wir beobachten da Grundwasser, Bodenkonzentrationen und auch Porenwasserkonzentrationen in der ungesättigten Zone in der Aktivkohleschicht, unterhalb der Aktivkohleschicht und oberhalb der Aktivkohleschicht auch weiterhin, gerade um die Langfriststabilität da zu bewerten zu können.
Ist da auch vorgesehen, dass über das Projekt hinaus Monitoring betrieben wird, einfach um wirklich sicherstellen zu können, dass nichts ausgewaschen wird auf lange Sicht?
Genau, also wir sind da sehr interessiert. Es gibt auch noch andere Parteien, die da sehr interessiert sind. Und also es gibt noch nichts, das wir verkünden können. Ja, das machen wir, aber also ich bin da sehr zuversichtlich.
Ja, das wird auf jeden Fall auch Sicherheit geben auf lange Sicht. Wenn ihr euch nochmal genauer den Feldstandort anschauen wollt, es gibt auch mehrere Presseberichte darüber und wir können ja vielleicht auch mal ein Foto in den Socials verteilen, damit man sich das Ganze noch ein bisschen besser vorstellen kann.
Ja, also das können wir gern machen. Also ich sage, das ist auch ein Nachteil. So ein Chromatschaden, den erkennt man relativ leicht. Da ist es schön gelb. Da schrillen die Alarmglocken. Ein PFAS-Schaden auf einem landwirtschaftlich betriebenen Feld schaut eigentlich aus wie jedes andere landwirtschaftliche Feld. Deswegen ist das vielleicht auch weniger warnend.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, es hilft so ein bisschen, das Ganze einzuordnen, weil ich glaube, man stellt sich das ja immer so bahnbrechend vor und vielsagend. Da ist ein Schadstoff. Und gerade wenn es halt nicht in der obersten Schicht vorhanden ist und auch einfach nicht so sichtbar ist generell, dann kann man das, also das ist halt relativ unspektakulär. Aber gerade das macht ja auch PFAS so herausfordernd, dass man das auch nicht gleich zuordnen kann.
Vielleicht noch kurz zum zweiten Standort, bevor wir zu Anna kommen. In Hügelsheim gibt es also den Feuerlöschschaden und da versuchen wir uns an zwei Dingen. Das eine ist in gewisser Weise das Gegenteil von Immobilisierung, also Mobilisierung. Da versuchen wir das langkettige, also zum Beispiel manche Vorläufersubstanzen sind sehr lange PFAS und da wollen wir die, sagen wir mal, salopp gesagt, zerhacken. Also Bedingungen schaffen, dass langkettige in mobilere, kurzkettigere Substanzen transformiert werden. Das kann zum Beispiel, also das ist eine Sache, die Mikrobiologie erreichen kann. Und wir versuchen da zum Beispiel Bedingungen zu schaffen, dass das vermehrt solche Transformationsprodukte entstehen können. Also zum Beispiel durch Wärme oder auch durch Zugabe von Sauerstoff. Und wenn dann diese Mobilisierung erreicht ist, dann wollen wir die auch wieder salopp gesagt auffangen. Also wir haben dann die Mobilisierung funktioniert durch einen Grundwasserzirkulationsbrunnen und das Auffangen funktioniert durch ein adaptiertes Funnel- und Gate-System. Also sind beides bewährte Technologien aus der Altlastensanierung. Funnel und Gate bedeutet, dass ich hydraulisch durch einen Funnel, also durch einen Trichter Bedingungen schafft, dass meine Grundwasserströmung durch ein Tor, das Gate fließt und in dem Tor kann ich verschiedene Materialien einbringen, je nach Reaktionen zum Beispiel, die ich erreichen will. Und in dem Fall ist es auch wieder Aktivkohle, also dass ich die PFAS auffangen kann. In dem Fall hier machen wir noch den besonderen Twist, dass wir da Elektrokinetik verwenden. Also wir legen eine kleine Spannung an die Aktivkohle an und sorgt dafür, dass zum Beispiel die Sorptionskapazität erhöht ist und es, wenn man die Polung ändert, also auch vermehrt freigegeben werden, also im Unterstrom wir dann einen hochkonzentrierten PFAS-Strom haben, den wir dann auch mit Verfahrenstechnik in der Wasserbehandlung besser behandeln kann.
So, jetzt nochmal kurz dazwischen, dass die ZuhörerInnen nicht komplett den Faden verlieren. Mit Funnel und Gate und diversen technischen Begriffen. Also was du jetzt vorgestellt hast, Klaus, ist ja einmal die Immobilisierung. Das heißt, es soll im Boden verbleiben, die PFAS-Verbindungen durch die Aktivkohle, und einmal die Mobilisierung.
Genau.
Dass man es wirklich aus dem Boden holt, beziehungsweise aus der gesättigten Zone, dem Grundwasser. Und das bietet natürlich auch Vorteile, weil dann ist es eben einmal ausgewaschen. Man kann den Standort wieder vielfältiger verwenden.
Genau. Und wir wollen es eben nicht nur auswaschen, dass es weg ist, sondern wir wollen es auch noch wieder auffangen. Das war dann das Funnel-and-Gate, dass man es behandeln kann.
Ja, genau. Das ist ja das Wichtige, dass man es eben nicht nur einfängt, sondern dann auch wirklich sinnstiftend weiter behandelt. So, jetzt kommen wir aber mal wirklich zur thermischen Desorption. Das ist das vierte Sanierungsverfahren, das wir uns hier im Podcast genauer anschauen. Anna, du hast dich damit genauer beschäftigt. Da ist der Maßstab ein bisschen anders. Du hast in einem kleineren Maßstab angefangen. In der Versuchshalle hast du den Versuchsstand zusammengeschraubt. Ich habe den Endversuch tatsächlich gar nicht mehr gesehen. Du kannst ja mal beschreiben, wie so der Prozess war und mit was du dich genau beschäftigt hast.
Ja, also thermische Desorption, ganz grundsätzlich dieses Sanierungsverfahren, ist eigentlich dafür da, dass man Schadstoffe, die eben auf dem Boden sind, von diesem Feststoff loslösen kann durch Hitzeeinwirkungen. Also man verbrennt nicht oder irgendwas, sondern man wirkt wirklich einfach nur, zum Beispiel durch Heizlanzen bringt man Wärme in den Boden, und dann gehen eben diese Schadstoffe in die Luft, und mit einer Bodenluftabsaugung zum Beispiel kann man die dann aus dem Boden absaugen, so ist ja schon der Name, und muss dann eben, je nachdem was für Schadstoffe sind, diese Abgase eben noch behandeln. Aber das Ziel ist eben, durch diese Thermik die Stoffe zum Desorbieren zu bekommen, und damit hat man eben danach dann hoffentlich einen sauberen Boden. Und das funktioniert grundsätzlich auch bei PFAS. Also man muss schon eine gewisse Temperatur erreichen. Also bei mir die höchsten Temperaturen, die ich so ausprobiert habe, waren eigentlich bis zu 700 Grad, wobei die meisten Experimente eher bei 300 und 500 Grad Celsius abgehalten wurden. Und ich habe da im Endeffekt eine relativ große Säule aus Edelstahl mir zusammengebaut. Die ist knapp 40 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 25 Zentimetern, damit man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Die ist eigentlich unten komplett verschlossen. Es gibt nur einen kleinen Zugang, wo Luft reinkommen kann. Und diese Säule fülle ich dann eben mit Sand oder mit Boden, den ich davor künstlich mit einer bestimmten Menge an PFAS versetze. Da kommt eben wieder das ins Spiel, dass wir eben bei Vegas sehr kontrolliert vorgehen können. Ich kann eben genau sagen, welchen Schadstoff möchte ich jetzt testen, in welcher Konzentration. Das mische ich dann unter den Sand, fülle es in die Säule, und die wird dann eben geschlossen. Und ich kann die aufheizen und die Luft kann ich eben oben aus der Säule absaugen. Und der Prozess, der dann stattfindet, ist, dass die PFAS durch die Hitze sich eben vom Boden lösen, und unter Umständen bauen sie sich komplett ab. Aber es kann eben, wie vorhin auch schon erwähnt, einfach dazu kommen, dass sie sich stattdessen in irgendwas anderes umwandeln. Das nennen wir dann Transformationsprodukte. Also die PFAS transformieren sich in irgendwelche Produkte. Das können auch wieder PFAS sein. Aber unser Fokus ist eben herauszufinden, hey, was für chemische Reaktionen, was für chemische Transformationen finden da denn statt? Weil im Endeffekt, wenn man sich jetzt überlegt, diese Sanierung anzuwenden, was teilweise schon gemacht wird, aber es reicht ja nicht aus, nur zu schauen, habe ich danach einen sauberen Boden, wenn ich einfach nur stattdessen gefährliche Transformationsprodukte in die Luft entlasse. Und deswegen versuchen wir quasi rauszufinden, was genau passiert, welche Reaktionen, welche Produkte haben wir am Ende. Und dafür diese Luft, die aus meiner Säule abgesaugt wird, lasse ich auch wieder über oder durch kleine Glasröhrchen durchfließen. Und in diesen Glasröhrchen ist so ein Adsorbermaterial drin. Und da haften dann eben diese Schadstoffe, die in der Luft sind, an. Und die kann ich dann später extrahieren und analysieren lassen. Und so versuchen wir herauszufinden, was für Reaktionen stattfinden. Und das mache ich jetzt die letzten 2 bis 3 Jahre mit unterschiedlichen Kombinationen, unterschiedlichen Temperaturen. Du kennst es ja auch, bei so Versuchen geht immer mal wieder was auch kaputt, dann muss man es reparieren und optimieren. Aber wir haben festgestellt, dass sich die PFAS nicht vollständig mineralisieren, sondern je nach Stadtsubstanz eben durchaus Transformationsprodukte bilden. Der Sand oder die Erde, die ich verwendet habe, war danach schon eigentlich ziemlich sauber. Also da haben wir fast keine PFAS mehr gefunden, hing so ein bisschen von der Temperatur ab. Aber man sieht eben diese Transformationsprodukte, die oftmals einfach eine Verkürzung von dem Molekül sind. Oder auch, dass sich die, jetzt wird's ein bisschen chemisch, also oft hat man ja so eine Kohlenstoff-Fluorid-Kette und dann irgendeine Kopfgruppe und diese Kopfgruppen können sich quasi auch austauschen oder umwandeln. Und daraus schlussfolgern wir eben, dass es sehr wichtig ist, bei der thermischen Disruption nicht nur drauf zu schauen, ist danach der Boden sauber, sondern eben wirklich, man braucht ein gutes Monitoring, um herauszufinden, was genau ist da in der Luft, damit man die dann eben auch noch behandeln kann. Oder im Optimalfall irgendwie eine Methode zu finden, dass wir eben eine hundertprozentige Mineralisierung haben und nicht einen Umbau zu anderen Stoffen.
Ich möchte gerade noch eine Lanze brechen für die anderen, weil das dauert, Experimente dauern halt eine Weile. Und zum Beispiel, also die Anna hat ja da einen Versuchsaufbau, der sollte luftdicht sein, weil wir wollen ja eine Bodenluftabsaugung machen. Und der besteht aus einem Edelstahlbehälter, aber da sind noch Flanschen dran und da sind noch Kupferröhrchen zur Luftabsaugung dran und so weiter.
Die ganzen Sensoren müssen ja
rein. Und die Sensoren müssen kalibriert werden. Und zum Beispiel, also ein kleines Detail, aber wir wollen das luftdicht haben. Das heißt, wir brauchen Dichtungen und wir wollen Dichtungen verwenden, die hohe Temperaturen aushalten und in denen sollte kein PFAS drin sein, weil wir wollen ja nicht, dass am Schluss die PFAS in unserem Versuch aus den Dichtungsringen kommen. Und also findet mal schnell eine teflonfreie Hochtemperaturdichtung. Also das dauert halt ein bisschen.
Ja. Ja, verstehe ich total. Das ist ja mal wieder Fluch und Segen zugleich. So oft wie PFAS verwendet wird, umso schwieriger wird es dann, wenn man das in definierten Bedingungen nachweisen will. Was habt ihr im Endeffekt für eine Dichtung gefunden?
Das ist ein Ring aus, das Material heißt Glimmer und in der Mitte ist dann nochmal, ich weiß nicht, es war irgendein Metall, ich weiß gerade nicht auswendig welches, aber eine ganz flache Metallscheibe, die von diesem Glimmermaterial umgeben ist und die konnte ich dann in meinen Flansch einspannen. Und damit haben wir es dicht bekommen.
Okay, interessant. Das ist alles möglich mit ein bisschen Zeit und Recherche. Gibt es da auch Ansätze beim Verfahren zur thermischen Disruption, dass es irgendwie auf größeren Skalen mal probiert wird? Also gerade wenn es Richtung Feldstandorte geht?
Ja, also es gab Studien, die das gemacht haben. Da war aber eben, wie gesagt, oftmals der Fall, dass die sich nicht die Abgase angeschaut haben. Also die haben nur PFAS vorher, nachher im Boden. Das auch im relativ großen Maßstab. Also die haben dann so richtige mehrere Kubikmeter Erde aufgehäuft mit Heizelementen versehen. Aber da war eben meistens nur dieses vorher, nachher im Boden. Und es gab andere Versuche, die haben sich auch angeschaut, was für Transformationsprodukte, aber die haben dann oft nur wenige Gramm in den Ofen gegeben. Und wir versuchen quasi so mit meinem Versuch die Mitte zu erreichen, wo wir eben nicht nur im Grammbereich in irgendeinem Ofen arbeiten, aber eben auch nicht kubikmeterweise auf dem Feld sind, wo man sehr schwierig kontrollieren kann. Und deswegen ist quasi bei uns im Technikumsmaßstab das so der Mittelweg.
Genau, und wir wollen sowohl wissenschaftlich interessiert uns, was sind die Transformationsprodukte, und der andere Punkt ist, wenn wir die kennen, dann können wir auch operationell lernen mit, oder wir kennen schon oder wir können lernen, mit denen umzugehen, um dann in der möglichen Sanierung am Feldstandort die bearbeiten zu können.
Jetzt habt ihr schon einen ganz guten Überblick über die verschiedenen Technologien gegeben. Ich finde es immer interessant zu sehen, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Die Frage ist jetzt letztendlich, gibt es noch irgendwie zukunftsfähige neue Technologien, wo man sich nochmal was ganz anderes anschaut hinsichtlich der Sanierung?
Ich kann sagen, was wir machen. Also es gibt, wir haben ein neueres Projekt mit dem Land Baden-Württemberg, bei dem es natürlich auch um den großen Schadensfall im Rheintal geht. Da werden wir uns zum einen auch weiter thermische Desorption anschauen und da werden wir uns auch noch auf einer relativ größeren, auch am Feldstandortskala anschauen, wie wir gerade im Grundwasserschwankungsbereich, wo sich PFAS auch mit also im Porenraum, wo Luft und Wasser ist und es schwankt saisonal, Also das ist ein Bereich, wo sich PFAS auch sehr, sehr gerne und relativ viel anlagern, wie man die da ausschleusen können.
Okay, das heißt, der Forschungsbedarf ist weiterhin da und man kann es auch weiterhin ausbauen. Ich fand es ganz gut, den ZuhörerInnen mal einen Blick zu geben, dass Sanierungsverfahren schon erfolgreich durchgeführt wurden und dass es großflächig auch angewendet werden kann.
Also großflächig, also definitiv, also ich sehe nicht, wie wir alle 1200 Hektar in Rastatt direkt sanieren können, aber für Hotspots und für einen realen Standort arbeiten wir an Optionen und das ich möchte aber auch noch sagen, also wir sind, die PFAS-Sanierungsforschung gibt's, würde ich sagen, in den letzten 5, 6, 7, 8, 9, vielleicht 10 Jahren. Und wir haben deutliche Fortschritte erreicht, aber es gibt sowohl im Prozessverständnis, ich habe gerade die Luftwassergrenzflächen angesprochen, Heterogenitäten, auch Sorptionen, Transformationsprodukte, Reaktionsnetzwerke. Also es gibt wirklich noch einen, sowohl im Grundlagenverständnis als auch für Sanierungsmethoden noch wirklich sehr hohen Bedarf. Wir sind da, also das ist alles andere als erledigt.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nur auch gut. Also ich meine, du hast jetzt einen kritischen Blick des Forschers, was total wichtig ist, um auch die Forschung eben voranzutreiben. Aber ich glaube, es ist auch gut, um mal die breite Bevölkerung ein bisschen abzuholen und zu sagen, es gibt Ansätze. Klar, wir sind noch in den Kinderschuhen, aber es gibt ja auch schon gute Ergebnisse, die Erfolg versprechen. Und ich denke, wir können da ganz optimistisch auch in die Zukunft blicken, weil ich denke, gerade mit PFAS wurde immer viel aufgewühlt in der Zeitung. Oh, der Umweltminister hat sogar im Blut. Und dann findet so ein Aufschrei in der Bevölkerung statt und alle denken sich, darf ich jetzt gar keine Pfannen mehr kaufen? Und was soll ich überhaupt machen? Und jetzt ist, dann sieht man die Deutschlandkarte vor sich, wo alles PFAS-Schäden vorkommen und eigentlich ist alles rot und dann sieht die Bevölkerung auch nur noch rot. Blickt ihr denn zuversichtlich in die Zukunft?
Das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig, so die Wiege zu halten, weil man will, gerade denke ich auch, wenn man eben als Umweltjournalist oder so unterwegs ist, man will schon darauf aufmerksam machen, hey, das Thema ist wichtig, die Stoffe sind gefährlich und sie sind überall, aber man will natürlich auch keine absolute Panik auslösen. Insofern, ich verstehe schon, es ist schon auch wichtig, mal zu sagen, ja, aber also wir sind dran, wir versuchen Sanierungen zu finden und die Ergebnisse sind auch vielversprechend. Also ich glaube, das ist so, weder komplett Panik machen, noch sagen, ja, eigentlich ist das kein Problem. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte.
Genau, auf jeden Fall. Und ich denke, das hat das Interview ja auch ganz gut gezeigt. Und gerade wenn sich die Hörerinnen noch so ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen und sich die Versuche auch nochmal im Detail anschauen wollen oder sogar auch die Technologien, es gibt ja auch eine Webseite vom Lurch-Projekt und speziell auch vom PF-Clean-Projekt. Da kann man sich nochmal durchklicken. Die Links packe ich in die Shownotes und ich denke, dann können wir auch langsam zum Schluss kommen. Falls ihr nicht noch irgendwie Details besprechen wollt, irgendwas Wichtiges, was ihr noch einbringen wollt.
Ich könnte zu mir, glaube ich, noch sagen, dass ich jetzt in dem Folgeprojekt eben aktiv daran arbeite, eben, dass keine Transformationsprodukte mehr entstehen. Also das Folgeprojekt ist quasi, dass ich jetzt untersuche, wie kann ich mit weiteren Additiven, also welche Stoffe könnte man dazugeben, damit wir eben eine sichere Mineralisierung haben und keinen Umbau in Transformationsprodukte. Also wir versuchen quasi auch solche, jetzt haben wir quasi das Problem entdeckt, jetzt hören wir nicht auf, sondern jetzt versuchen wir zu optimieren und die thermische Desorption auch voranzubringen. Das wollte ich vielleicht noch anmerken.
Genau, und vielleicht auch dann, der eine Punkt ist die Wissenschaft. Wir sagten bei Vegas, wir kümmern uns auch um die Praxis der Sanierung. Also rein wissenschaftlich interessiert uns, wie die Transformationsprodukte bei unterschiedlichen Temperaturen sind. Wir haben das aber natürlich auch im Blick, dass wir nicht jeden Kubikmeter Boden auf 500 Grad erhitzen wollen, sondern schon das Ziel im Blick haben, dass wir das möglichst energieeffizient gestalten.
Ja, und möglichst realistisch ja auch. Aber dafür ist ja gerade auch Vegas da, dass man sich so die einzelnen Komponenten mal anschaut und nicht irgendwas im Labor kleinskalig fabriziert und sich denkt, hey, es funktioniert ja super. Und dann schaut man sich mal an, ach, im Feld, da ist ja gar nicht die Infrastruktur da, unter anderem. Es ist auf jeden Fall spannend und ich empfehle auch jedem und jeder Zuhörerin nochmal vielleicht auf die Vegas Webseite zu gehen und sich die Versuchseinrichtung ein bisschen anzuschauen. Es ist schon sehr beeindruckend. Ja, ich danke euch, Klaus und Anna, dass ihr mir heute zur Verfügung gestanden seid fürs Interview und so ein bisschen die Forschung geteilt habt. Und falls ZuhörerInnen noch irgendwie Fragen haben, spezielle Details wissen wollen, euch findet man ja auch mit den Kontaktdaten auf der Vegas Webseite und ich kann mir vorstellen, ihr seid beide beschäftigt. Also die ZuhörerInnen sollen jetzt nicht erwarten, dass ihr innerhalb von 2 Stunden antwortet, aber es ist ja auch, es bringt ja auch Motivation, wenn sich Leute wirklich für die Forschung interessieren. Also zögert nicht, schreibt ihnen, eventuell kriegt ihr eine Antwort.
mit zeitlicher Verzögerung kriegt ihr eine Antwort.
Also herzlichen Dank, dass wir da sein durften und so gerne auf die Homepage schauen, da sind die Kontaktdaten und wir werden uns bemühen, allen zu antworten.
Ja.
Sehr gut. Und falls ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch spezielle Fragen, Feedback, Anmerkungen oder sonstiges für den Podcast habt, dann könnt ihr uns entweder direkt in die Kommentare schreiben auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder ihr schickt uns eine Mail unter info@zollcast.de oder ihr kontaktiert uns einfach direkt auf den sozialen Medien. Wir sind auf Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn vertreten. Und wir freuen uns natürlich auch jederzeit über eine Rezension auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Das war Zollcast Folge 205 vom 19.28.26. Und wir machen den Deckel drauf und schließen die Bodenprofilgrube. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.